Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast rund ums Recht direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. In ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Max Bauer und wir wollen heute über einen besonderen Mann und über einen besonderen politischen Mord sprechen. Er war ein Mann, der an einem entscheidenden historischen Wendepunkt seines Landes große Verantwortung hatte, der übermächtigen Gegnern die Stirn geboten hat und dann wahrscheinlich dafür brutal ermordet wurde. Die Rede ist von Patrice Lumumba, dem ersten frei gewählten Premierminister des Kongo. Als ich zum ersten Mal ein Bild von Patrice Lumumba gesehen habe, da habe ich ihn tatsächlich mit dem US-Bürgerrechtler Malcolm X verwechselt. Lumumba wirkt genauso charismatisch wie Malcolm X. Auf Fotos, da sieht man einen schlanken, attraktiven Mann. Und ich musste auch an andere politische Figuren der 1950er und 60er Jahre denken, die für diese besondere politische Aufbruchsstimmung der Zeit standen. Also an Willy Brandt oder an John F. Kennedy. Und der politische Aufbruch im Kongo, der wurde jedoch, muss man sagen, brutal gestoppt. Patrice Lumumba wurde ermordet. Was folgte, war eine über 30-jährige Diktatur unter Mobutu und dann ein jahrzehntelanger Bürgerkrieg. Hinter dem Mord an Lumumba stand die ehemalige Kolonialmacht im Kongo Belgien. Rechtliche Folgen hatte der Mord aber zunächst nicht. Aber dann, 65 Jahre später, doch ein bisschen, ein paar Folgen zumindest. Anfang dieses Jahres kam es in Belgien zu einem historischen Moment. Im Palais de Justice in Brüssel wurde darüber verhandelt, ob Anklage erhoben werden darf gegen einen jener Männer, die von Lumumbas Familie für seinen Tod verantwortlich gemacht werden. Der Ex-Diplomat Etienne Davignon. Paul Hildebrandt ist zum sogenannten Confirmation Hearing nach Brüssel gereist und hat die Geschichte dieses historischen Falles recherchiert. Und ich freue mich, dass Paul Hildebrandt bei mir in der Sendung ist. Hallo Paul.
Hallo Max, danke für die Einladung.
Paul, du warst ja im Januar in Brüssel. Sag mal, was war da los? Was hast du da erlebt?
Also das war wirklich ein ziemlich besonderer Moment. Das sogenannte Confirmation Hearing, also die letzte Anhörung, bevor die Richter darüber entscheiden, ob eine Anklage zugelassen wird, die fand eben im Palais de Justice statt, wie du schon gesagt hast, im Justizpalast von Brüssel. Das ist ein gewaltiges Gebäude, die Eingangshalle ist fast 100 Meter hoch, riesige Säulen, Marmortreppen. Man spürt wirklich den Reichtum vergangener Zeit. Und finanziert hat den Bau dieses Palastes vor mehr als 100 Jahren der belgische König Leopold I. Und jetzt sind wir schon mittendrin in dieser Geschichte, denn Leopold I. hat die Region, die heute unter anderem der Kongo ist, quasi als Privatbesitz gehalten und brutal ausgebeutet. Elfenbein, Truppenhölzer, Bodenschätze. König Leopold ist damit extrem reich geworden. Aber die Menschen im Kongo mussten dafür leiden. Mehr als 10 Millionen Menschen sollen unter Leopolds Herrschaft ermordet worden sein. Die wurden versklavt, verstümmelt und getötet, falls sie nicht lieferten. Ganz schön aufgeladener Ort, also dieser Palais de Justice. Und da habe ich an diesem Januarmorgen 6 von Lumumbas Enkeln getroffen. Die leben mittlerweile in der ganzen Welt verstreut. Eine von ihnen, Yema Lumumba, ist erst am Tag zuvor aus Kinshasa angereist, extra für das Hearing.
Es ist schwer zu beschreiben, wie wir uns fühlen. Zum Teil Aufregung, große Anspannung. Und wir sind gespannt auf die Rückmeldung der belgischen Justiz.
Die Familie Lumumba tritt als Nebenkläger auf. Vor mehr als 15 Jahren hatten die Kinder Lumumbas Strafanzeige beim belgischen Staat gegen 10 Männer eingereicht, denen sie eine Mitschuld an der Ermordung Patrice Lumumbas unterstellen. Die Staatsanwaltschaft begann zu ermitteln, aber sie brauchte sehr lange, bis sie sich dazu entschied, Anklage erheben zu wollen. Im Laufe dieser Jahre starben allerdings die Verdächtigen einer nach dem anderen, bis nur noch Etienne Davignon übrig blieb. Im Januar 2026, als ich in Brüssel war, da war er bereits 93 Jahre alt. Wie wichtig es für die Familie von Patrice Lumumba ist, dass der Mord und die Verantwortlichen vor Gericht kommen, dazu noch einmal Yema Lumumba.
Unser Großvater hat für die Freiheit gekämpft, gegen die Kolonialisierung. Er war einer der Väter der panafrikanischen Bewegung und kämpfte unermüdlich gemeinsam mit Führern aus aller Welt, aus Asien, Amerika, für die Souveränität ihrer jeweiligen Länder.
Also 65 Jahre nach einem Mord an einem Politiker kann es nun zu einem Prozess kommen. Nicht da in dem Land, wo der Mord passierte, im Kongo, sondern in Belgien, der ehemaligen Kolonialmacht. Paul, nimm uns doch mal mit zurück in diese Zeit damals in den 60er Jahren. Wie kam es zu diesem Mord?
Also die Vorgeschichte ist ungefähr so. Bis 1960 war Kongo belgische Kolonie. Der König Leopold hatte das Land quasi dem belgischen Staat vermacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die antikoloniale Bewegung weltweit immer stärker. Und nach wurden die ehemaligen Kolonien in die Freiheit entlassen. Auch der Kongo sollte 1960 seine Unabhängigkeit erhalten. Im Mai 1960 fanden deshalb die ersten freien Wahlen statt und es gewann die Partei von Patrice Lumumba, der Mouvement National Congolais. Lumumba war damals 35 Jahre alt, ein Mann aus einfachen Verhältnissen, angetreten mit einer klaren antikolonialen Agenda. Im Juni 1960, am Tag der Unabhängigkeit, hielt er eine Rede, die bis heute als historisch gilt.
Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux. Je vous salue au nom du gouvernement congolais.
In dieser Rede benennt er die Verbrechen der Belgier ziemlich explizit und er erklärt, Kongo habe sich seine Unabhängigkeit gegen Belgien erkämpft. Sowas zu sagen, das war damals revolutionär, denn im belgischen Narrativ gab es überhaupt gar keinen Konflikt mit den Menschen im Kongo. Die Belgier sahen sich in so einer Art Beschützerrolle. Die taten so, als hätten sie Ordnung und in Anführungszeichen Zivilisation in den Kongo gebracht. Von den brutalen Verbrechen sprach in Belgien niemand. Und deshalb war diese Rede, die Lumumba vor der gesammelten belgischen Kolonialelite im damaligen Leopold Will hielt, ein großes Alarmzeichen für die Belgier. Denn es ist so, dass bis heute eigentlich unheimlich viele Rohstoffe im Kongo liegen. Damals sehr interessant, zum Beispiel Kupfer, Silber, Gold. Und die Belgier hatten großes Interesse, auch ohne politische Macht, weiterhin ihre Geschäfte zu machen. Belgische Berater sollten deshalb ganz nah an den neuen Herrschern des Kongo installiert werden. Aber jetzt kam dieser junge Lumumba und erklärte, die Belgier sollten am besten das Land verlassen.
Und das wollten die Belgier natürlich wegen ihrer großen wirtschaftlichen Interessen im Kongo nicht und beschlossen dann, etwas zu unternehmen.
Genau, und nur wenige Wochen nach Lumumbas Rede entsandt Belgien schon Truppen in den Kongo, angeblich um Weiße vor Übergriffen zu schützen. Und kurz darauf erklärte sich Kongos rohstoffreiche Provinz Katanga für unabhängig, unterstützt von Belgien. In Katanga lagen fast alle Bodenschätze des Kongo. Das belgische Staatsunternehmen Société Générale Belgique besaß zu dem Zeitpunkt einen Großteil der Schürfrechte für Kupfer, Kobalt, Zink und Uran. Um diese Provinz entbrannte nun ein Bürgerkrieg, weil Lumumba die Abspaltung nicht anerkennen wollte. Er bat damals die Vereinten Nationen um Hilfe, die daraufhin tatsächlich Blauhelme ins Land schickten. Eine der ersten Blauhelm-Missionen in der Geschichte. Um diese historischen Verwicklungen besser zu verstehen, habe ich für meine Recherche mit dem belgischen Journalisten Ludo de Witte gesprochen, der mehrere ausgezeichnete Bücher über den Fall Lumumba geschrieben hat.
So officially, the UN was invited to come to the Congo to restore.
Offiziell wurden die Vereinten Nationen in den Kongo eingeladen, um Recht und Ordnung wiederherzustellen und der Regierung Lumumba bei der Verwaltung des Kongos zu helfen. Aber tatsächlich haben sie die Abspaltung im August 1960 unterstützt.
Die UN hat sich also gegen Lumumba gestellt, aber den Belgiern hat es noch nicht gereicht. Die haben einen jungen Diplomaten nach Leopoldville geschickt, dem heutigen Kinshasa, Etienne Davignon. Jener Mann, über dessen Anklage im Januar 2026 in Brüssel verhandelt wurde. Und Etienne Davignon bekam den Auftrag, den Präsidenten des Kongo, Kasavubu, davon zu überzeugen, die Lumumba-Regierung abzusetzen. Dafür hatte er einen Stapel belgischer Rechtsgutachten dabei, die belegen sollten, dass die Lumumba-Regierung nicht rechtmäßig handelte. Und Kasavubu erklärte die Regierung tatsächlich daraufhin für abgesetzt. Allerdings weigerten sich Lumumba und seine Leute einfach zurückzutreten. Und daraufhin putschte einer von Lumumbas Vertrauten, Staatssekretär Mobutu, der spätere Diktator des Kongo, gegen seinen einstigen Freund und ließ Lumumba unter Hausarrest stellen. Unterstützt wurde dieser Putsch übrigens, nachweislich von der CIA.
Das heißt, die CIA, der amerikanische Geheimdienst, war auch involviert.
Genau, es klingt wirklich alles ein bisschen bizarr. Es ist aber mittlerweile tatsächlich mit Akten belegt und auch offiziell bestätigt. Die Eisenhower-Regierung hatte damals ebenfalls großes Interesse daran, dass der Kongo weiterhin unter westlicher Kontrolle blieb. Noch einmal Ludo de Witte dazu.
Die Amerikaner haben sich vor allen Dingen für die geostrategischen Auswirkungen von Lumumbas Regierung interessiert. Sie glaubten, wenn es Lumumba gelänge, dieses große Land mitten in Afrika unabhängig zu machen, hätte dies Auswirkungen auf den gesamten Kupfergürtel, der sich von Katanga über Rhodesien bis nach Südafrika erstreckte. Und das hätte die gesamte Region destabilisieren können.
Patrice Lumumba war im Kongo damals aber sehr beliebt. Selbst unter Hausarrest gestellt hatte er noch großen Einfluss. Etienne Davignon, der ja damals in Leopoldville stationiert war, äußerte damals per Telegramm seine Sorge gegenüber seinen Vorgesetzten, dass Lumumbas Gegenspieler, Mobutu, vielleicht nicht entschlossen genug handle. Er schrieb, so und dieses Telegramm wird später dann die belgische Justiz beschäftigen, er schrieb, vorrangiges Problem scheint es zu sein, Lumumba auszuschalten.
Aber er hat nicht ausdrücklich von der Ermordung gesprochen, oder?
Genau, darüber wird sozusagen jetzt diskutiert und das soll eben auch eine Frage in diesem Prozess sein, nämlich die Frage, was genau wusste eigentlich Etienne Davignon über die Dinge, die daraufhin anschließend geschahen? Hat er möglicherweise selbst den Auftrag gegeben? Was bekannt ist? Am 17. Januar 1961 flog eine belgische Militärmaschine Patrice Lumumba nach Elisabethville, die Hauptstadt der Provinz Katanga. Heute heißt sie Lubumbashi. In diesem Flugzeug wurde Lumumba erneut von belgischen und kongolesischen Soldaten misshandelt. Und was auch sicher ist, das Außenministerium und vor allem der zuständige Etienne Davignon, die waren jederzeit informiert. Das Außenministerium leitete zum Beispiel an jenem Tag einen Antrag aus Leopoldville an die belgischen Beamten in Katanga weiter, Lumumba aufzunehmen. Noch am Abend nach seiner Ankunft wurde Lumumba von belgischen und kongolesischen Soldaten in einen Wald gefahren und von hinten erschossen. Die Leiche verscharrten sie vor Ort, nur um sie 6 Stunden später wieder auszugraben und sie dann in Schwefelsäure aufzulösen, damit ja nicht zurückblieb. Einer der belgischen Soldaten hat Lumumba zuvor sogar noch 2 Zähne aus dem Gebiss gebrochen und sie mit als Andenken nach Belgien genommen.
Also ein grausamer Mord, ein Mord auch, ja, bei dem wahrscheinlich die Beteiligten um die historische Dimension wussten, so ein Andenken, die Zähne mitgenommen haben, man kann es kaum glauben. Wann begann dann die Aufarbeitung dieses Falles?
Also zunächst einmal interessierte sich in Belgien überhaupt niemand für diesen Mord an Patrice Lumumba. Lumumba, das war ganz lange ein rassistisches Schimpfwort in den Fußballstadien. Dabei waren die Folgen von diesem Mord ja enorm. Also daraufhin entwickelte sich Kongo erst eine brutale Diktatur und daraus wurde dann ein schlimmer Bürgerkrieg, der eigentlich bis heute andauert. Und natürlich hat es auch in andere ehemalige Kolonien in Afrika ein starkes Signal gesendet, nämlich wer sich auflehnt, wird umgebracht. Patrice Lumumba hingegen wurde weltweit nach seinem Tod zu einer echten Ikone, ein Symbol des antikolonialen Freiheitskampfes. Darüber habe ich auch mit dem deutschen Anwalt Wolfgang Kalleck gesprochen, der die Familie Lumumba unter anderem vertritt.
Ich sehe die Ermordung von Patrice Lumumba in einer Reihe mit anderen Putschen und Morden an demokratisch gewählten Staatschefs in Ländern des globalen Südens, namentlich Mossadegh in Iran, wo ja viele Iran-Kennerinnen bis heute sagen, oder gerade heute sagen, das ist einer der Gründe, warum der Iran genau in der Situation ist, in der er gerade ist.
Menschenrechtsanwalt Wolfgang Kalik meint also, dass wie im Iran der Fall Lumumba für was Größeres steht. Dafür, dass auch nach der großen Unabhängigkeitswelle in den 1960er Jahren, also dem antikolonialen Befreiungskampf, westliche Staaten weiterhin kolonialen Einfluss ausgeübt haben.
Genau, und im Fall von Patrice Lumumba ist dann Anfang der 90er Jahre was ganz Entscheidendes passiert. Das hat alles geändert. Und zwar haben die Vereinten Nationen ihre Archive geöffnet. Und Ludo de Witte, der Journalist, den wir eben schon mal gehört haben, der begann in diesen Archiven zum Fall Patrice Lumumba zu recherchieren.
Weil er eben einen konkreten Verdacht hatte.
Naja, zunächst einmal, weil er das Gefühl hatte, das ist doch irgendwie seltsam. Da gibt's einen Mord, da geschieht einer der folgenreichsten politischen Morde der neuen Geschichte. Und es wird nicht nur niemand dafür verantwortlich gemacht, sondern zu der Zeit wusste man praktisch nichts über die Hintergründe des Mordes.
Als erstes habe ich in den Archiven der Vereinten Nationen recherchiert, aber die wichtigsten Dokumente kamen aus den belgischen Archiven. Diese Archive wurden anders als in Großbritannien oder den USA nie von Experten sortiert. Man bekommt dort einfach einen Berg von zehntausenden Dokumenten. Es war eine gewaltige Recherchearbeit, all diese Teile zusammenzupuzzeln und schließlich den Hauptgrund zu finden.
Er hat also einige Jahre in diesen Archiven recherchiert und 1999 hat er schließlich sein Buch veröffentlicht, Der Mord an Patrice Lumumba. Das kann ich übrigens sehr empfehlen. In diesem Buch hat er sehr, sehr akribisch die letzten Monate von Patrice Lumumba rekonstruiert, mithilfe von offiziellen Dokumenten, von Telegrammen, Protokollen. Und er kommt darin zum Schluss, die Belgier hatten den Mord an Lumumba nicht nur willkommen geheißen, sie waren auch politisch aktiv darin verwickelt gewesen. Und dieses Buch löste in Belgien ein regelrechtes Erdbeben aus. Und nur wenige Monate darauf, im Frühling 2001, begann eine Untersuchungskommission des belgischen Parlaments ebenfalls den Mord aufzuarbeiten.
Und diese offizielle Aufarbeitung, die war angestoßen von den Vorwürfen von Ludo de Witte.
Tja, das wurde offiziell nie so zugegeben. Aber na klar, die zeitlichen Zusammenhänge, also zuerst de Wittes Buch, also zuerst lange gar nichts, dann de Wittes Buch und dann die öffentliche Debatte und anschließend relativ zeitnah die Untersuchungskommission. Das ist schon relativ offensichtlich, würde ich sagen. Und von vielen wurde diese Kommission auch erstmal sehr positiv aufgenommen, denn man hatte das Gefühl, okay, Belgien stellt sich jetzt endlich seiner kolonialen Schuld. Tja, aber dann veröffentlichte sie ihren Abschlussbericht nach anderthalb Jahren und das löste große Ernüchterung aus.
The conclusion of the Lumumba Commission was mixed.
Das Fazit der Lumumba-Kommission fiel also gemischt aus. Auf der einen Seite war es natürlich wichtig, dass all das ans Licht kam. Auf der anderen Seite hat die Kommission nicht das getan, was sie eigentlich hätte tun sollen. Sie hätte, so lautete der Auftrag, namentlich auflisten müssen, welche konkrete Verantwortung die Belgier für die Ermordung Lumumbas trugen. Das hat sie nie getan.
Into the assassination of Lumumba. They never did that.
Wenn man nämlich diesen Abschlussbericht liest, dann bekommt man so ein bisschen das Gefühl, es ging ihnen vielleicht eher darum, de Wittes Ergebnisse zu relativieren. Schon in der Einleitung zum Beispiel steht da, man müsse die Handlung von damals in ihrem historischen Kontext sehen und könnte die eigentlich gar nicht nach heutigen Maßstäben beurteilen. Was aber viel wichtiger ist, am Ende kommt der Bericht zum Ergebnis, Belgien trage lediglich eine moralische Verantwortung, keine strafrechtliche. Die Akten und die Zeugenaussagen der Kommission blieben übrigens unter Verschluss. Das heißt, immer noch kennt eigentlich niemand die ganze Wahrheit. Auch Etienne Davignon, der damals als junger Diplomat im Kongo war, wurde für diesen Bericht befragt. Aber die Befragung blieb ebenfalls unter Verschluss.
Für Etienne Davignon, gab es da irgendwelche Konsequenzen bisher aus der Verwicklung in diesem Fall?
Also man kann sagen, keine negativen. Er hat nach seiner Zeit im Kongo ziemlich steil Karriere gemacht. Er arbeitete lange im diplomatischen Dienst, dann wurde er EU-Kommissar und später sogar Vizepräsident der EU-Kommission. Und er saß im Verwaltungsrat von Unternehmen wie der Société Générale de Belgique, die hauptverantwortlich waren für die wirtschaftliche Ausbeutung des Kongo und auch Jahrzehnte nach der Unabhängigkeit noch eins der mächtigsten Unternehmen des Landes darstellten. Die Angehörigen von Patrice Lumumba waren jedenfalls ziemlich frustriert über dieses Vorgehen des belgischen Staates und 2011 reichten sie deshalb Strafanzeige beim belgischen Staat ein.
Und damit sind wir eigentlich wieder da, wo unser Podcast begonnen hat, nämlich bei diesem Confirmation Hearing im Palais de Justice. Wie ging es dann da weiter?
Die RichterInnen haben sich dann beraten und im März haben sie erklärt, die Anklage wird zugelassen. Der Prozess kann also beginnen. Davignons Anwälte legten zwar noch Berufung dagegen ein, aber die war erfolglos. Die Erwartungen waren groß, sehr groß, denn die Familie hoffte, über den Prozess endlich auch Einblicke in die Akten der Untersuchungskommission zu erhalten. Aber dann im Mai starb Etienne Davignon. Und damit war auch der letzte Beschuldigte tot. Und der Prozess war nicht mehr möglich. Ich wollte von dem Rechtsanwalt Wolfgang Kalleck wissen, was das denn jetzt für die Familie bedeutet und habe ihn deshalb nochmal angerufen.
Also der Tod des 93-jährigen Etienne Davignon ist natürlich absolut bedauerlich, denn nach der langen Verfahrensdauer hatte sich die Staatsanwaltschaft durchgerungen, Anklage zu erheben. Und wir hätten jetzt natürlich die Hauptverhandlung erwartet. Es ist auch deswegen bedauerlich, weil eben der belgische Staat so lange gedauert hat, um sich überhaupt kriminalprozedural diesem Thema zu widmen. Es ist natürlich ein weiteres Versagen. Also erstens steht halt die Beteiligung Belgiens an der Entführung, Folter und Ermordung Patrice Lumumbas fest. Und zweitens jetzt eben nochmal das Versagen, das Ganze strafgerichtlich aufzuarbeiten.
Kalec sagt, die Familie plane jetzt eine zivile Schadensersatzklage gegen den belgischen Staat einzureichen. Schon Ende Juli soll das passieren. Für die Angehörigen ist der Fall also noch längst nicht abgeschlossen.
Ja, und da kann man wirklich nur hoffen, dass der Fall von Patrice Lumumba und die Verantwortlichkeit belgischer Politiker für seine Ermordung irgendwie doch nochmal vor einem Gericht landet, auch wenn es eben ein Zivilgericht ist und kein Strafgericht. Denn für die Aufarbeitung von solcher Vergangenheit, von kolonialer Vergangenheit und solchen Verbrechen in der Vergangenheit, staatlichen Verbrechen, da können ja Gerichtsverfahren ausgesprochen wichtig sein. Vor allem eben, weil dort Fakten gerichtsfest bewiesen werden und hinterher im Grunde niemand sagen kann, die Geschichte war nicht so und die Geschichte beschönigen kann. Und ich finde, das tut, nach dem, was du geschildert hast, Paul, bitter Not angesichts dieser brutalen Kolonialgeschichte im Kongo. Vielen Dank, Paul, dass du uns aufgeklärt hast über den Fall von Patrice Lumumba.
Danke, dass ich hier sein konnte.
Ja, und das war ja auch schon unser Podcast für diese Woche. Wenn ihr Anregungen oder noch besser Kritik an unserer Sendung habt, dann schreibt uns jederzeit und zwar an die Adresse justizreporterinnen@swr.de, also zusammengeschrieben justizreporterinnen@swr.de. Und als Podcast-Tipp möchte ich euch mal wieder auf den Podcast Eine Stunde History hinweisen von den KollegInnen von Deutschlandfunk Nova. Jeder, der sich für Geschichte interessiert, der findet dort bei Deutschlandfunk Nova bei Eine Stunde History tolle Sendungen. Vielen Dank für euer Interesse an unserer Sendung. Mein Name ist Max Bauer. Ich sag tschüss